Zeit meines Lebens und auch ein paar Jahre länger schon, war da eigentlich immer diese Gewissheit, wenn es wirklich hart auf hart käme, dann spannen die USA schon ihren nuklearen Schutzschirm auf über Deutschland. Im Jahr 2025 aber ist diese Hoffnung brüchig geworden, wegen Donald Trumps unberechenbarer Außenpolitik. Und auch deswegen sah EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament am 11. März dieses Jahres einen Schlüsselmoment gekommen, und zwar für die Gründung einer europäischen Verteidigungsunion.
It is a time to build a European Defence Union that ensures peace on our continent through unity and through strength. This is Europe's moment and Europe will rise to it. Thank you very much and long live Europe.
Ja, also Frieden durch Einheit und Stärke. Oder anders gefragt, wann kommt er denn nun, der europäische Atomschutzschirm, den wir aufspannen, falls die US-Regierung ihren einklappt? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Livio Horowitz. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik im Projekt Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz STAND. Hallo, Herr Horowitz.
Guten Morgen.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Ja, Herr Horowitz, wann kommt er denn jetzt, der europäische Atomschutzschirm, oder wann kommt vielleicht sogar die Atombombe der Bundesrepublik?
Also fangen wir mal beim europäischen Schutzschirm und beim Moment of Europe. Das habe ich jetzt einige Male in meinem Leben gehört. Ich kann nur hoffen, dass sich das bewahrheitet, aber die historische Erfahrung ist, sagen wir mal, nicht gut. Und ich glaube auch, was hier angesprochen wird, ist eher eine Anstrengung der Europäer im konventionellen Bereich, mehr zu machen, mehr alleine, mehr jede Einzelne, aber auch mehr zusammen zu machen, als dass hier jetzt die Eurobombe angesprochen wird. Mhm. Sie haben zuerst über die Eurobombe gesprochen oder über die europäische Armee und so weiter. Also davon sind wir weit entfernt. Wir kriegen es nicht mal richtig gut gebacken, Steuern zusammen zu erheben oder Schulden zusammen zu machen. Wir haben keine europäische Leitungsebene im Sicherheits- und im Verteidigungsbereich und in der Außenpolitik. Das macht jeder für sich. Im nuklearen Bereich müssten Entscheidungen ganz schnell getroffen werden. Ja, wer soll das machen? Alle Regierungschefs in einer ganz langen nächtlichen Sitzung, die entscheiden sich dann, ob sie auf den Knopf drücken oder nicht. Das funktioniert leider nicht so. Also das eine europäische Armee, die dann nuklear unterfüttert wird, die ist möglich. Da sind dann auch die militärischen Anforderungen zum Teil auch niedriger als bei der erweiterten Abschreckung. Das sind die Good News. Die Bad News sind, von einem solchen Europa sind wir noch sehr weit entfernt. Und es steht meines Erachtens heute, Stand heute nicht auf der Tagesordnung.
Das heißt, auch die Atombombe der Bundesrepublik steht nicht auf der Tagesordnung, so verstehe ich sie jetzt.
Die steht auch nicht auf der Tagesordnung, aber die wird in diesen Tagen heftig links und rechts diskutiert, als sei das halt tatsächlich eine grandiose Idee. Da gibt es auch einiges darüber zu sagen. Die klassische Antwort, die wir oft in den Medien und auch von Regierungsvertretern besonders hören, ist, Deutschland ist Teil des Atomwaffensperrvertrags. Sie hat auch versprochen, bei der Wiedervereinigung sich keine Nuklearwaffen zuzulegen und dementsprechend dürfen wir nicht, machen wir nicht. Das ist okay, aber es ist ein bisschen unbefriedigend, weil viele Leute sich berechtigterweise denken, na gut, aber das sind Verträge, andere Staaten können auch aus Verträgen sich zurückziehen. Ist das keine befriedigende Antwort? Und dann ist noch die technische Dimension, das ist nicht etwas, was man vielleicht über Nacht machen kann, und man braucht halt schon ein bisschen mehr als eine Bombe, um abzuschrecken. Aber jede mittelprächtige Industrienation kriegt das mit Investitionen und mit Zeit hin. Also es ist für Staaten, für fast alle oder für alle europäische Staaten ist das machbar. Mhm. Die eigentliche Frage ist natürlich die politische und die strategische Frage. Ja. Historisch gesehen haben wir Frankreich und Großbritannien, die halt die Siegermächte oder der Siegermächten im Zweiten Weltkrieg angehören, die haben sich dann halt Nuklearwaffen zugelegt. Und sonst haben die Amerikaner und die Sowjets und danach die Amerikaner und die Russen gesorgt, dass es in ihren Einflussbereichen nicht zu einer weitgehenden Proliferation gekommen ist.
Und das hatte also eine Weiterverbreitung.
Genau, nicht zu einer Verbreitung von Nuklearwaffen gekommen ist. Und das hatte gute Gründe, ja, sowohl für diese Staaten, sowohl für Russland und für die USA, als auch für die anderen Staaten, nämlich aus amerikanischer Sicht, man konnte halt mehr Einfluss ausüben, wenn diese Staaten keine Atomwaffen hatten. Aber auch aus der Sicht dieser Staaten, wenn jeder auf den Knopf drücken kann, dann kommt das halt mit viel Instabilität einher. Also man muss sich dann auch in Europa überlegen, Deutschland kann sich Nuklearwaffen bauen, aber who's next? Ja, wer baut sie dann sonst? Und wenn wir alle in Europa von Bulgarien bis Estland, wer kommt next? Andorra, mit Atomwaffen, und alle können sie auch anwenden. Wir können aber auch Europa nicht wegziehen. Wir haben nur einen Kontinent.
Gut, dann machen wir dahinter schon mal einen Haken, und zu Großbritannien und Frankreich kommen wir auch gleich noch. Lassen Sie uns auf das schauen, was uns bislang, ich habe es in der Anmoderation gesagt, in Europa ein Gefühl der Sicherheit gegeben hat. Und das waren und sind ja nach wie vor die Amerikaner mit ihrer Abschreckung. Wenn wir uns jetzt mal vom Friedenszustand ausgehend bewegen in einem Konflikt, der immer weiter eskaliert, was sind die einzelnen Stufen dieser Abschreckung, die ja auch ganz wortwörtlich gezündet werden können?
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ja, Sie haben anfangs über einen Schutzschirm geredet. Diese Wortwahl ist leider trügerisch. Es gibt eventuell eine Schutzlanze oder einen Schutzspeer oder wie man das nennen möchte, aber es gibt sicher keinen Schirm. Denn erweiterte Abschreckung, die passiert in den Köpfen des Gegners und im Kopf der Verbündete. Und es geht darum, dass der Gegner glaubt und die Verbündete glauben, dass der Beschützer tatsächlich Atomwaffen nutzen würde, um die Sicherheit eines Verbündeten zu gewährleisten. Mhm. Also es ist schwer, diese Abschreckung hinzubekommen. Es ist generell schwer, Abschreckung hinzubekommen. Nukleare Abschreckung ist nochmal schwieriger, auch für sich selbst. Und jetzt verspricht man, Nuklearwaffen für Dritte, also für Verbündete anzuwenden. Mit dieser Frage hat man sich seit 80 Jahren, also seit dem Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre immer wieder auseinandergesetzt. Und es ist schwierig für die Amerikaner gewesen, glaubwürdig zu machen, dies zu tun.
So. Und die Abschreckung?
Genau. Um diese Abschreckung dann glaubwürdig zu machen, haben sie, wir können ganz vereinfacht gesagt über vier Pfeiler reden. Mhm. Auf dem ersten Pfeiler ist dann eben diese strategische Abschreckung. Ob die jetzt mit Interkontinentalraketen, mit U-Booten oder aus der Luft passiert oder mit konventionellen Fähigkeiten wie Raketenabwehr, das ist nicht mal so wichtig, sondern konzeptionell geht es darum, dass man versucht, das Nukleararsenal des Gegners so weit wie möglich auszuschalten. Das heißt, man zielt auf die Waffen des Gegners, damit er im Fall der Fälle nur eine bedingte Fähigkeit hat, Schaden in den USA anzurichten. So, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage, hat auch viel mit Geheimhaltung zu tun. Aber der Gegner muss sich Gedanken machen, muss sich fragen, inwieweit das funktioniert. Und für die Verbündete ist es halt nochmal eine Ebene, die einem ein bisschen mehr Sicherheit gibt, dass die Amerikaner nicht immer Berlin für Boston halt eben austauschen müssen. Mhm. Das heißt, um Berlin zu schützen, müssen sie dann Boston verlieren. Das ist immer die Annahme im nuklearen Krieg. Müssen sie vielleicht nicht ganz. So, das ist die erste Ebene.
Mhm. Die zweite Ebene,
genau, oder dieser zweite Pfeiler, das ist dann die Fähigkeit im Krieg, sowohl mit Nuklearwaffen als auch mit konventionellen Waffen, die zusammenarbeiten, in mehreren Schritten eskalieren zu können. Damit soll man dem Feind zeigen, wenn er im Krieg Nuklearwaffen einbringt, dann kann man antworten, ohne dass man direkt zu dieser strategischen Ebene springen muss. So, dann gibt's innerhalb oder parallel zu diesem zweiten Pfeiler ist dann halt der dritte. Und das ist eben diese Teilhabe, die wir in Deutschland haben. Da lagern amerikanische Atomwaffen auf dem Territorium von 5 Staaten in Europa, darunter auch Deutschland. Im Fall der Fälle würden dann deutsche Piloten in einem Flugzeug, das Deutschland gehört, steigen und amerikanische Waffen zum Ziel bringen.
Aber die letztliche Entscheidung darüber liegt immer bei dem obersten Befehlshaber der US-Armee, also in dem Fall dem US-Präsidenten.
Das ist korrekt. Das heißt, man müsste sich einigen, dass man das macht, und die Amerikaner müssen on board sein. Genau. Mhm. Und im vierten Schritt, das ist dann halt die konventionelle Dimension. Natürlich, je fähiger man ist, in einem Krieg konventionell die Oberhand zu gewinnen, desto unwahrscheinlicher ist, dass der Gegner eskaliert, desto unwahrscheinlicher ist, dass man halt zum nuklearen Einsatz kommt. Das heißt, desto weniger wichtig ist diese nukleare Dimension.
Mhm. Und die Amerikaner. Das heißt, Soldatinnen und Soldaten, je mehr Gerät, was nicht nuklear bestückt wird, man hat, Show of Force, man dem Gegner zeigen kann, desto mehr schreckt man ab und braucht diese Eskalationsstufen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, eigentlich gar nicht.
Genauso.
Und wie glaubwürdig ist da gerade die Abschreckung der Amerikaner? Also wie gut können sie die Sicherheit, die sie die letzten gut 80 Jahre garantiert haben, aktuell garantieren? Wie schätzen Sie das ein?
Also erneut zurück zu dieser Diskussion, was passiert in den Köpfen der Menschen, ja, in den Köpfen des Gegners, in den Köpfen der Verbündeten. Das ist immer eine Balance zwischen was man kann und wie entschieden man ist, welchen politischen Willen hat man. Ja, das habe ich oft so erklärt, dass wenn man nachts angegriffen wird und man nur ein Küchenmesser hat, dann ist man relativ glaubwürdig, dass man sich verteidigt. Wenn aber der Nachbar angegriffen wird, dann wird er sich wohl besser fühlen, wenn man halt ein Maschinengewehr hat, wenn man ihm zu Hilfe eilt. So, das heißt, das ist diese Fähigkeitsdimension. Ob man aber überhaupt bereit ist, entweder Küchenmesser oder ein Maschinengewehr zu nutzen, das ist nochmal eine völlig andere Frage. Mhm. So, und im amerikanischen Fall machen wir uns nicht so viele Gedanken über die Fähigkeit, die ist größer, ja, obwohl auch da im nuklearen Bereich ist immer halt eine Frage, was man kann und was man nicht kann, sondern wir machen uns Gedanken über den Willen. Und natürlich, diese Verlässlichkeit, diesen Willen, den kann man oder muss man hinterfragen in den letzten Wochen und Monaten. Ja, es ist, wenn man sich die Trump-Administration anschaut aus der Ferne, dann kann man nicht als zu bemerken, dass wir sowohl ideologische als auch außenpolitische als auch handelspolitische Differenzen mit dieser Administration, also die meisten Regierungen in Europa haben diese Differenzen mit der amerikanischen Regierung. Und dann muss man sich natürlich auch noch fragen, wie kompetent sind manche dieser Entscheidungsträger, wenn man dann sieht, welche Entscheidungen sie im Inland treffen. Und daraus ergibt sich natürlich eine Unsicherheit, wie würden sie agieren, wann würden sie agieren, ja, wie verlässlich sind sie eigentlich? Mhm.
Ich glaube, Friedrich Merz hat es im Wahlkampf einmal so sinngemäß gesagt, verlässlich, unverlässlich oder beständig, unbeständig sei die US-Position in vielen Dingen, nicht nur in dem, worüber wir jetzt hier sprechen. Und Friedrich Merz ist ja auch ein wichtiger Akteur, wenn es um die Alternativen geht, die aktuell diskutiert werden, falls die USA eben ausfällt in Sachen Abschreckung. Er hat sich mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, durchaus schon auch darüber unterhalten, sagt er zumindest, dass Frankreich zu gewissen Teilen diese Rolle der USA übernehmen könnte. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das ist gar nicht realistisch. Und das ist gar nicht realistisch, weil man sich wirklich hier die möglichen Szenarien oder worüber reden wir hier eigentlich? Das ist wichtig zu differenzieren. So reden wir darüber im ersten Szenario und der wahrscheinlichste und das, was eigentlich zur Disposition steht, ist ein Szenario, wo wir uns tatsächlich etwas Sorgen machen, dass die Amerikaner nicht vollständig vertrauenswürdig sind. Und wir möchten gerne, dass innerhalb dieser nuklearen Dimension eine zusätzliche Absicherung, eine zusätzliche Rolle halt dasteht. Und das hat Frankreich angeboten zu machen, die französische Nuklearrolle in Europa zu verstärken. So, das ist die eine Frage. Die zweite Frage oder das zweite Szenario ist einer, in dem wir uns nicht sicher sind, wann genau die Amerikaner intervenieren würden in einem Krieg in Europa. Dann müssen wir völlig andere Fähigkeiten, die wir diskutieren können. Und erst die dritte Version oder im dritten Szenario geht es wirklich darum, dass die Amerikaner ihre Spielzeuge packen und nach Hause gehen und sie gar nicht für europäische Sicherheit sorgen. So, jetzt haben Sie gefragt, wie wahrscheinlich sind die? Also besonders beim dritten Szenario, ja, wir haben Differenzen mit den Vereinigten Staaten, aber erstens, keine der Signale, die aus Washington gekommen sind, suggeriert, dass sie tatsächlich intendieren, die erweiterte nukleare Abschreckung für Europa abzuschalten oder zurückzunehmen. Erstens. Und das ist selbstverständlich auch nicht in ihrem Interesse, auch nicht von Donald Trump. Donald Trump sagt die ganze Zeit, wir Europäer müssen dies und jenes und das andere machen, was ihm oder der USA besser gefällt. Das ganze System unserer Abhängigkeit von den USA beruht aber in erster und ganz fundamentaler Linie auf diesem System der nuklearen Abschreckung. Wenn die Amerikaner das wegnehmen, dann müssen wir zwar jede Menge Sachen anders machen, aber wir müssen sich nicht mehr das machen, was sich Donald Trump wünscht. Das heißt, ihre ganze Fähigkeit, uns zu etwas zu bringen oder mehr oder minder nett zu bitten, was zu machen, beruht darauf, dass wir abhängig sind. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, worüber wir uns viel Gedanken machen, ist, was würden sie im konventionellen Bereich noch bereitstellen oder nicht bereitstellen? und natürlich alle anderen Fragen, anderen politischen und handelspolitischen Fragen. Aber im nuklearen Bereich gibt es wenig Anzeichen, dass das der Fall ist. Also diese dritte Dimension, die ist zu diesem Zeitpunkt hypothetisch. Wissenschaftler unterhalten sich gerne darüber.
Aber sie nicht so gerne.
Doch, wir können gerne eruieren, welche Schritte man in diesem Fall, was man machen könnte und müsste und so weiter. Nur ist das alles sehr unwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt.
Was ja eine gute Nachricht ist.
Ja, das finde ich auch.
Ja. Wie könnte man jetzt aber vielleicht für einen kleinen Moment, schauen wir trotzdem in eine ungewisse Zukunft, sagen, okay, so richtig gut können wir uns auf die nicht verlassen. Wir wissen auch noch nicht mal genau, auf welcher der von Ihnen drei beschriebenen Ebenen wir uns nicht so richtig auf sie verlassen können. Welche Voraussetzungen müssten denn erfüllt werden, dass Frankreich in irgendeiner Weise da in die Bresche springen kann? Was kostet das? Ist das rechtlich überhaupt hinterlegt? Und sind die militärischen Fähigkeiten gerade ja auch vielleicht auf deutscher Seite, um zu unterstützen, überhaupt jetzt da im Jahr 2025?
Frankreich hat sich nie vorbereitet, erweiterte Abschreckung zu betreiben. Ja, sie haben dieses Nuklearsenal gebaut, um unabhängig von den USA zu sein, aber auch, weil sie immer gesagt haben, na, das mit der erweiterten Abschreckung, das ist ein bisschen fragwürdig. Um Staat für einen anderen, was er machen würde und so weiter, glauben wir nicht so dolle dran. Also haben wir unsere eigenen Fähigkeiten. So, diese eigenen Fähigkeiten, die haben hauptsächlich diese strategische Rolle, zu sagen, im Fall der Fälle können wir die andere Seite zerstören. Nicht ihre Waffen, sondern ihre Entscheidungszentren. Und die Franzosen sagen, das hat halt eine europäische Dimension. Und die Frage, die sich stellt, ist, na, wo genau ist die europäische Dimension? Wo genau würde der französische Präsident auf den Knopf drücken? Mit anderen Worten, wo glauben die Russen, dass er auf den Knopf drückt, und wo glauben die Verbündete, dass die Russen glauben, dass er auf den Knopf drückt? Wie Sie sehen,
also, das Rheinland ist sicher, die Uckermark nicht, sozusagen.
Vielleicht, weiß keiner. Ja, die Franzosen halten das halt natürlich sehr, sehr, sehr weit im Verborgenen. So, und dann ist halt natürlich die Frage, die dann halt entsteht, ist, wie kann man das glaubwürdiger machen?
Ja. Natürlich maßgeblich entscheidend ist auch die Stimmung in einem Land, die Menschen, die auch ihre Anführerinnen und Anführer wählen, meint, in Frankreich ist die Stimmung dafür vielleicht auch nicht ganz so gut, falls Marine Le Pen Präsidentin werden sollte, aber auch das ist eben ein Blick in die Zukunft, können wir an der Stelle jetzt noch nicht sagen. Wo die Stimmung für eine europäische Verteidigungsunion zumindest, sage ich mal, wärmer wird, ist, wir haben es vorhin schon gehört, ist im EU-Parlament. Und da gibt es noch eine zweite gewichtige Stimme, die ich gerne an der Stelle mal einführen würde. Und das ist Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion, der größten Fraktion im EU-Parlament.
After the speech of Vice President Vance in Munich and what happened with Zelensky in the Oval Office, one reality is clear, dear friends, we are alone. The world is in turmoil. Europe has to wake up. We have to become responsible for ourselves. Our security is not in the hand of Washington or Moscow. It must be in our hands.
So, also, das war schönstes bayerisches Englisch von Manfred Weber. Man sei nicht allein und müsse sich jetzt um sich selbst kümmern, weil, ich verkürze an der Stelle, Washington es eben nicht mehr tue. Also, Herr Horowitz, Manfred Weber ist sich da offensichtlich schon sicher, Washington ist da raus. Wie kann denn, wenn man das als Prämisse nimmt, dann europäische Abschreckung am Ende aussehen?
Sollte Manfred Weber tatsächlich wortwörtlich recht haben und wir müssen es halt alleine meistern, dann stellen sich natürlich wieder in diesem Zusammenhang von Glaubwürdigkeit und Fähigkeiten die Frage, wie erzeugen wir Glaubwürdigkeit? Na, indem man ein Land verteidigt. Ja, wir können dann die Vereinigten Staaten von Europa ausrufen, wir können dann die britischen und die französischen Waffen dem europäischen Chairwoman oder Chairman oder wie auch immer oder Präsidenten übergeben und dann sind wir auch mit den heutigen militärischen, also nuklearen Fähigkeiten dann relativ gut aufgestellt. Ja, man kann da links und rechts ein bisschen was deichseln, aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich ausreichend. Da ist eine völlig andere Frage dann im konventionellen Bereich. Da müssen natürlich auch das völlig anders gestalten und eine europäische Armee, die sich dann halt nicht mehr aus sehr vielen Bonsai-Kleinarmeen dann halt zusammenstellt, sondern eine große, so wie die Amerikaner das schön machen. Und dann hat man natürlich eine völlig andere Fähigkeit und auch eine völlig andere Glaubwürdigkeit, jede Provinz dieses Großstaates dann halt zu verteidigen. So, wenn man sagt, das wollen wir auf keinen Fall, ja, das ist halt Pie in the Sky und das glaubt doch keiner, ja, dann bleibt uns halt eben nur eine gewisse, entweder die Nuklearisierung dieser Staaten, die dann halt sagen, hier, wir bauen Atomwaffen. Oder sie heben die Hände und sagen, naja, wird schon werden. Ne? Also der Russe wird schon nicht Nuklearwaffen gegen uns anwenden, die sind so zerstörerisch und so weiter. Das braucht man alles nicht. Ist auch möglich, bis können wir dann austesten, wie das halt dann funktioniert. Bis zu am anderen Ende, dass man halt sagt, na gut, dann müssen irgendwelche Staaten eine erweiterte Abschreckung bereitstellen. Das sind dann halt nur Frankreich und Großbritannien. Und dann kommt es tatsächlich auf der Frage, wie glaubwürdig sind die? Und die Fähigkeiten, die sie haben, sind nicht allzu groß. Und dementsprechend müssen sie sie irgendwie entweder politisch oder konventionell oder nuklear glaubwürdiger machen. Und es gibt einige Optionen dafür. Wenn man natürlich massiv konventionelle Kräfte an den Grenzen der Europäischen Union verlegt und sagt, diese Soldaten, Hunderte von Tausende von ihnen würden dann sterben für Europa, das ist uns alles so wichtig, dann wird man auf einmal glaubwürdiger, dass man halt auch Nuklearwaffen anwenden würde. Nur natürlich, wenn wir uns dann die politische Situation in Frankreich heute anschauen, dann scheint es hoch unwahrscheinlich, dass ein französisches Parlament dem zustimmen würde, Hunderttausende von französischen Soldaten für die Verteidigung Estlands zu verlegen.
Ja.
Ob uns das reicht, das ist dann den Politikern überlassen zu entscheiden, welche Risiken sie bereit sind einzugehen.
Und es wäre natürlich auch ein interessanter Plot-Twist, wenn Großbritannien am Ende in einer europäischen Armee, wie auch immer die aussehen würde, eine Rolle spielen würde, wo sie ja gerade erst aus der Europäischen Union rausgegangen sind. Ich nehme also mit und komme damit zu meiner Schlussfrage, Herr Horowitz. Ohne die USA geht es eigentlich künftig nach wie vor nicht. Das heißt, die nächste Bundesregierung, die gerade im Begriff ist, sich erstmal zu finden, muss also mit den USA irgendwie ins Gespräch kommen darüber. Sehen Sie das denn?
Ja, definitiv. Wir sind auch die ganze Zeit in Gespräch mit den Amerikanern. Wir haben es auch gesehen, nachdem Friedrich Merz in diesem Interview gesagt hat, hier, wir können uns nicht mehr verlassen und ich muss nach Frankreich und so weiter. Direkt ein paar Tage später hat er halt dann selber gesagt, ja, aber das ist ja zusätzlich zu dem, was die Amerikaner stellen. Dann haben wir Verteidigungsminister Pistorius und Kanzler Scholz, beide haben gesagt, naja, also das, was zählt, ist die amerikanische Dimension. Also ich glaube, man darf das nicht überbewerten, was wir alles gehört haben. Es geht hauptsächlich darum, es irgendwie hinzubekommen, dass man das Geld für die konventionelle Dimension ausgibt oder findet und dann das andere in Diskussion mit den USA glaubwürdiger zu gestalten. Das wird schwierig und es wird diese französische Dimension, ich würde sagen, die kommt wahrscheinlich. Also Diskussionen mit Frankreich sind sehr wahrscheinlich, aber es geht eben um diese Zusatzversicherung Stand heute.
Sagt Dr. Liviu Horowitz. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie kann die militärische und vor allem nukleare Abschreckung in Europa künftig aussehen, wenn auf die USA Stand jetzt so wenig Verlass ist. Vielen herzlichen Dank, Herr Horowitz.
Vielen Dank.
Und herzlichen Dank auch wie immer an Maja Däne, die Redaktion für diesen Podcast hatte. Wenn Sie sich weiter in dieses sehr komplexe Thema einlesen wollen, finden Sie in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge wie immer noch mehr Lesestoff und Links zum Thema. Sie können aber auch gerne unseren SWP-Newsletter abonnieren oder uns ganz neu auf Blue Sky folgen. Und wir freuen uns natürlich aber auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.